Heute ist Montag, der 20.07. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Zuerst sprechen wir über den Rücktritt von Jens Spahn als Chef der Unionsfraktion. Danach schauen wir auf die Massenproteste in der Ukraine gegen die Neubildung der Regierung. Ja, und weiter geht's dann noch mit den weiteren Entwicklungen im Irankrieg. Und dann brauchen wir sie, die Good News. Los geht's.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken.
Ihr Lieben, heute hört ihr vielleicht ein paar Hintergrundgeräusche, denn wir haben Besuch bekommen von Kleinkindern, was mich immer sehr freut. Und manchmal hört man jetzt hier ein Kinderlachen, ein Stühlerücken, nur damit ihr Bescheid wisst. Denn ich bin zurzeit ja nicht in Bielefeld, wie die meisten von euch wissen. Ich habe schon öfter erwähnt, ich bin in der Schweiz am Luganer See und hier ist immer was los. Und uns in Deutschland auch. Und wir fangen direkt an mit Jens Spahn. Am Samstag ist Jens Spahn von seinem Amt als Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zurückgetreten. In einem persönlichen Schreiben informierte er die Parteichefs Friedrich Merz und Markus Söder über diesen Schritt. Als Grund für seinen Rückzug nannte Spahn, dass er sein privates Familienleben nicht mehr mit seinem politischen Amt vereinbaren könne. Gemeinsam mit seinem Ehemann war er in den USA mithilfe einer Leihmutter Vater geworden. Ja, und diese Entscheidung hatte für Kritik gesorgt. Spahn wurde Doppelmoral vorgeworfen, weil er als Politiker Leihmutterschaft abgelehnt hatte, privat dann aber selbst gesagt hat, das ist kein Problem. Spahn erklärte, der Konflikt zwischen seiner persönlichen Situation und seiner öffentlichen Rolle sei zuletzt zu groß geworden. Seine Familie habe für ihn oberste Priorität. Auch die CDU hatte erst kürzlich die Ablehnung der Leihmutterschaft in Parteibeschlüssen bekräftigt. Parteikolleginnen zeigten sich auch deshalb überrascht und empört über die fehlende politische Sensibilität von Jens Spahns Vorgehen. Berichten zufolge soll der Bundeskanzler Friedrich Merz Spahn schließlich persönlich zum Rücktritt aufgefordert haben. Die Reaktion auf das Vorgehen fiel deutlich aus. Bundeskanzler Merz nannte den Rücktritt eine richtige und unvermeidliche Konsequenz. Er betonte, wie wichtig Glaubwürdigkeit in der Politik sei. Markus Söder stellte sich dagegen hinter Spahn und sagte, er habe Respekt vor dessen persönlicher Entscheidung. VertreterInnen der Grünen bezeichneten den Rückzug als längst überfällig. Sie verwiesen darauf, dass Spahns Glaubwürdigkeit schon durch frühere Vorfälle stark gelitten habe. Die Linkspartei und die AfD sprachen von einer unerträglichen Doppelmoral und verwiesen auf Spahns vergangene Skandale. Zu den Skandalen zählen etwa die umstrittenen Maskenkäufe aus seiner Zeit als Gesundheitsminister. Der Staat gab damals Milliarden für Masken aus. Viele davon wurden später gar nicht gebraucht oder waren viel zu teuer eingekauft. Ein weiterer Streitpunkt war der Kauf einer Luxusvilla in Berlin während der Pandemie und die Frage nach der Finanzierung. Kritik gab es auch an einem exklusiven Spendendinner mitten im Lockdown und an Spahns Kontakten zum inzwischen verurteilten Unternehmer René Benko. Zuletzt stand er erneut in der Kritik, weil er an Treffen des Tech-Milliardärs Peter Thiel teilnahm, dem antidemokratische Positionen vorgeworfen werden. Die Frage der Nachfolge ist derzeit noch ungeklärt. Vorübergehend führt der CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann die Amtsgeschäfte der Fraktionen. Als mögliche dauerhafte Nachfolger gelten Kanzleramtsminister Thorsten Frey oder auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Weitere potenzielle Kandidaten sind Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU sowie der CDU-Politiker Günther Krings. Dabei muss man erwähnen, Jens Spahn bleibt Bundestagsabgeordneter. Er verliert vielleicht den Fraktionsvorsitz, aber weiterhin wird er mit über Gesetze entscheiden.
Werbung.
Ihr Lieben, ihr kennt diese Momente bestimmt auch. Ich habe sie wirklich ja an verschiedenen Stellen in meinem Leben schon gehabt, dass mein Kopf einfach blockiert in entscheidenden Momenten im Studium oder im Job, dass wenn ich einen Vortrag halten musste oder vielleicht vor einer Prüfungssituation war, dass mir Fakten nicht mehr eingefallen sind. Ich habe mich vorbereitet, ich habe gelernt, ich habe wiederholt, ich habe es trainiert und dann habe ich Gedanken, die mich einfach aus dieser Situation so ein bisschen herausschleudern. Und das kennt ihr bestimmt auch, dass ihr das Gefühl habt, wenn ihr negative Gedanken habt, dass die eigene Leistung beeinflusst wird. Und ich habe einen Podcast dazu gehört, und zwar den Spiegel-Podcast Smarter Leben. Und in einer dieser Folgen erklärt der Mentaltrainer Michael Dragsal, wie wir in genau solchen Situationen unsere Gedanken steuern und auch unter Druck ruhig bleiben können. Denn oft liegt es nicht am Wissen, sondern daran, dass der Kopf einfach blockiert. Ja, und wie ihr wisst, bin ich ja schon lange großer Fan vom Spiegel, weil die Themen dort einfach immer sehr gut recherchiert sind oder auch verständlich aufbereitet sind. Und Smarter Leben greift genau die Fragen auf, die im Alltag wirklich relevant sind. Mentale Stärke, Gesundheit, gute Gewohnheiten und ein bewussterer Umgang mit dem eigenen Leben. Und ich mag total, dass man aus dem Podcast dann auch direkt was mitnehmen kann. In dieser Folge konnte ich das auf jeden Fall. Zeit. Und für alle, die Lust auf noch mehr haben, ihr könnt den Podcast auch live erleben im Rahmen der Zoom Podcast Week in Düsseldorf am 15.10.2026 um 20 Uhr mit Lenne Kafka und Leon Winscheid. Also hört gerne nochmal rein. Den Link zum Podcast und zur Veranstaltung findet ihr wie immer in den Shownotes und auch im Linktree.
Werbung Ende.
In der Ukraine gibt es zunehmend Kritik an der Politik von Präsident Volodymyr Zelensky. Am Freitagabend versammelten sich in der Hauptstadt Kiew erneut tausende Menschen vor dem Amtssitz des Präsidenten. Die DemonstrantInnen fordern die Rückkehr des abgesetzten Verteidigungsministers Mykhailo Fedorow. Ja, und auch in anderen Großstädten des Landes kam es zu ähnlichen Kundgebungen. Auslöser der Unruhen ist die Entlassung Fedorows, der erst seit 6 Monaten im Amt war. Zelensky begründete diesen Schritt sowie die Abberufung weiterer Minister mit neuen strategischen Herausforderungen im Krieg. Fedorow war jedoch bei der Bevölkerung und in der Armee sehr beliebt. Unter seiner Leitung wurden die Digitalisierung vorangetrieben, die Drohnenproduktion stark ausgeweitet und die Bezahlung der Soldatinnen verbessert. Hinter der Entlassung wird ein Machtkampf innerhalb der militärischen Führung vermutet. Fedorow warf dem Oberbefehlshaber der Armee, Oleksandr Skirsky, vor, seinen Rücktritt durch ein Ultimatum erzwungen zu haben. Fedorow äußerte Zweifel, ob der Krieg unter der aktuellen Konstellation gewonnen werden könne und kritisierte bürokratische Hürden in der Armee. Die Demonstrantinnen fordern nun nicht nur Fedorows Wiedereinsetzung, sondern auch die Entlassung von Armeechef Skirsky. Skirsky steht bei vielen BürgerInnen und SoldatInnen in der Kritik. Ihm werden veraltete, sowjetisch geprägte Führungsmethoden vorgeworfen. Demonstrantinnen bezeichnen ihn als einen Kommandanten, der zu wenig Rücksicht auf das Leben seiner SoldatInnen nehme. TeilnehmerInnen der Proteste betonen, dass sie für ein demokratisches und modernes Land kämpfen und keine Rückkehr zu alten Strukturen wollen. An den Kundgebungen beteiligen sich Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, darunter auch viele VeteranInnen und aktive SoldatInnen in Uniform. Die Demonstrantinnen fordern eine sofortige Sondersitzung des Parlaments, um die Personalentscheidungen des Präsidenten zu überprüfen. Da sich die Abgeordneten derzeit in der Sommerpause befinden, ist eine schnelle politische Lösung allerdings eher unwahrscheinlich. Die Protestbewegung zeigt sich jedoch entschlossen und kündigte an, so lange auf der Straße zu bleiben, bis der Präsident auf ihre Forderungen reagiert. Bereits im Vorjahr hatte massiver öffentlicher Druck Zelensky dazu bewegt, umstrittene Gesetze zur Korruptionsbekämpfung zurückzunehmen. Wir schauen uns noch die weiteren Entwicklungen im Iran-Krieg an. Das US-Militär fordert schwere Angriffe auf Ziele innerhalb des Irans durch. Laut dem US-Regionalkommando dienten diese Angriffe dazu, die iranischen Revolutionsgarden für vorangegangene Attacken zu bestrafen. Zudem sollte die Fähigkeit des Irans geschwächt werden, die internationale Schifffahrt in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz zu bedrohen. Der Auslöser für die neuen US-Angriffe war der Tod von 2 amerikanischen Soldaten am Freitag. Diese starben bei einem Einsatz in Jordanien, während sie iranische Raketen- und Drohnenangriffe abwehrten. Ein weiterer Soldat wird nach US-Angaben noch vermisst. Damit gab es erstmals seit Beginn des Krieges im Februar offiziell bestätigte US-Todesopfer durch iranischen Beschuss. Der Iran reagierte umgehend auf die amerikanischen Luftschläge. Die iranische Armee setzte Drohungen gegen 2 US-Militärstützpunkte im benachbarten Kuwait ein. Auch Ziele im Bairan wurden angegriffen. Ja, die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Iran und den USA haben einen neuen Tiefpunkt erreicht. Am Samstag erklärte die iranische Regierung das im Juni vereinbarte Rahmenabkommen für beendet. Sie warf den USA vor, mit ihren Angriffen gegen bestehende Vereinbarungen verstoßen zu haben. US-Präsident Donald Trump reagierte darauf unbeeindruckt und erklärte, das Ende des Abkommens sei ihm gleichgültig. Trump bezeichnete den Tod der Soldatinnen als sehr traurig, bekräftigte aber gleichzeitig seine Position, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen dürfe. International wächst die Sorge, dass sich der Konflikt weiter ausweiten könnte. US-Beamte befürchten, dass der Iran bei seinen Angriffen technologische Unterstützung aus China oder Russland erhalten könnte. Auch regionale Verbündete des Irans, wie die Houthi-Miliz in Jemen, drohen damit, die Kämpfe auf Saudi-Arabien auszuweiten. Die Schifffahrt in der Straße von Hormuz ist durch die gegenseitigen Angriffe fast vollständig zum Erliegen gekommen. Das hat bereits spürbare Auswirkungen auf die weltweiten Ölpreise und die Stabilität des internationalen Handels. Wir brauchen sie, die Good News. Popstar Dua Lipa setzt sich mit einem neuen Kulturprojekt für die Bedeutung von Büchern und Meinungsfreiheit ein. Gemeinsam mit der traditionsreichen Buchhandlung Livraria Lello in Porto hat sie die Manifesto Library eröffnet. Die Bibliothek zeigt rund 100 Werke, die in der Vergangenheit in verschiedenen Ländern verboten oder stark kritisiert wurden. Darunter sind Bücher, die sich mit Themen wie Macht, Erinnerung und gesellschaftliche Ausgrenzung beschäftigen. Mit dem Projekt möchte Dua Lipa auf die Bedeutung des freien Zugangs zur Literatur aufmerksam machen. Die Sängerin engagiert sich bereits seit mehreren Jahren mit ihrem eigenen Buchclub für das Lesen und den Austausch über Literatur. Die neue Bibliothek ist dauerhaft in der historischen Buchhandlung in Porto untergebracht und soll BesucherInnen dazu anregen, sich mit unterschiedlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch, abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier dann am Mittwoch wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.